NDR Info.
Maya Burkhardts Frauengeschichten.
Mein Gast in dieser Ausgabe ist Eva Mattes. Schon im Alter von 10 Jahren war sie die deutsche Stimme von Pippi Langstrumpf. Mit 12 stand sie das erste Mal auf der Bühne. Als Teenager in den 70er Jahren galt Eva Mattes als schauspielerisches Naturereignis, sorgte in provokanten Rollen für Skandale. Viele Jahre war sie dem Publikum auch als Tatortkommissarin Clara Blum bekannt. Für unser Gespräch über ihr schaffensreiches Leben hat unsere Zeit im Studio kaum gereicht. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Eva Mattes. Heute ist eine Frau bei mir zu Gast, in deren beruflichem Leben alles geklappt hat. Das kann man sagen. Privat hat nicht alles geklappt. Wir wollen es herausfinden. Eva Mattes ist zu Besuch. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Hallo.
Liebe Eva Mattes, das mag eine Unverschämtheit sein, einzusteigen in ein Gespräch mit der Bemerkung, privat habe nicht alles geklappt. Worauf beziehe ich mich? Du hast sehr früh zu Protokoll gegeben in deinem lesenswerten Buch »Wir können nicht alle wie Bertha sein«, deine Biografie, wenn man so will, dass du dir nichts sehnlicher gewünscht hast, als einen Polizisten zu heiraten. Trotz großer Akribie ist mir nicht aufgefallen, weil auch von deinen Männern ist die Rede in dem Buch. Ein Polizist war nicht drunter.
Nein, da war kein Polizist dabei. Nun musst du dazu sagen, dass ich da ungefähr 3 Jahre alt war, ja, als ich das mir gewünscht habe, weil mich ja ein Polizist, nachdem ich von zu Hause weggelaufen bin, gerettet hat, also eigentlich 2 im VW-Käfer mich nach Hause gebracht haben und ich auf dem Schoß dieses Polizisten auf dem Beifahrersitz sitzen durfte und mich dann gleich in ihn verliebt habe und dachte, ich will heiraten, ich will einen Polizisten heiraten, wenn ich groß bin. Das war klar. Hat nicht funktioniert, nein.
Du hast dich in deinem Leben häufig und gerne verliebt.
Ja.
Ist es ein, hast du dich verschwendet in deinem Leben? Verströmt?
Oh, das ist ein schöner Begriff. Ich möchte gerne dazu Ja sagen.
Ja.
Also auf der Bühne tue ich das auch.
Ja.
Also ich gebe wirklich mein Herz auf der Bühne,
ja,
runter in den Zuschauerraum. Und ich meine jede einzelne Person da. Besonders bei Liederabenden, weil da immer sehr viel Persönliches drin ist. Privat, klar, habe ich mich auch verströmt. Also ich verliebe mich gerne, weil das ist einfach so ein tolles Lebensgefühl. Das gibt mir so viel Kraft und dann brauche ich, also wenn ich mich zum Beispiel in einer Produktion verliebt habe, in meinen Partner, dann ging ja alles wie von selbst.
Ja.
Peter Zadek war immer total glücklich. Ach, jetzt hat sie sich verliebt,
ja,
jetzt ist alles gut.
Jetzt kann
gut,
nichts,
ja,
mehr schiefgehen.
Jetzt kann überhaupt nichts mehr schiefgehen, weil als wir Othello geprobt haben, da kam ich immer zu ihm und hab gesagt, Peter, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Und er hat gesagt, ach Liebling, schau den Uli an, also Uli Wildgruber.
Ja.
Und das habe ich dann getan, so lange, bis ich so verliebt war in ihn, dass sich wirklich auch alles von alleine quasi spielte. Behaupte ich jetzt so, aber es ist einfach so ein schönes Lebensgefühl, oder?
Ich
Findest du das nicht?
Es fällt mir schwer, mich zu verlieben.
Wirklich?
Aber um mich soll es hier nicht gehen. Aber bei mir war die Schwelle immer recht hoch. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber du sprichst gerade von Peter Zadek. Du hast über ihn geschrieben, nicht nur, dass es eine der wesentlichen künstlerischen Begegnungen deines Lebens gewesen ist, sondern auch, dass ihm am liebsten gewesen sei, wenn ein Schauspieler gar keine Familie hatte.
Richtig, genau.
Ja.
Familie störte nur. Klar, weil dann hat seine Darsteller haben dann irgendwelche anderen Probleme im Kopf. Weiß ich nicht, die Kinder müssen abgeholt werden oder das Kind ist krank,
ja,
oder der Mann beschwert sich, es gibt Streit zu Hause.
Wie's
das
so
alles
ist.
Fließt in die Probe rein,
ja,
und das ist hinderlich.
Wenn immer ich einen Menschen, einen Künstler, eine Künstlerin interviewe, dann fällt mir ein Charakterzug auf, der ist dann wie eine Überschrift über dem Kopf der betreffenden Person. Das mag ein Substantiv sein, das mag ein Adjektiv sein. Und als ich das abgeschlossen hatte, mich mit dir zu beschäftigen für dieses Gespräch, dann habe ich gedacht, Familie. Das Wort, was ich mit Eva Mattes in Verbindung bringe, ist Familie. Kann es sein, dass du den Schauspielerberuf auch gewählt hast, weil du eigentlich Mitglied einer künstlerischen Familie sein wolltest.
Ja, das ist exakt. Ja, ich denke schon. Also auch, wobei ich dann trotzdem auch immer, also ich, schwer zu sagen. Also ich habe mich einerseits mit dem Beruf aus meiner Familie in gewisser Weise rausgezogen. Mhm. Also, dass ich mich selbstständig gemacht habe, war, glaube ich, ganz wichtig für mich. Und das habe ich irgendwie mit meiner Nase, die ich schon sehr früh, also mein Instinkt hat mir das gesagt, irgendwie weg hier raus und spielen und so. Und da ist der Weg. Und andererseits hatte ich auch immer Sehnsucht nach einer Familie. Ich wollte zum Beispiel auch gerne zu den Pfadfindern gehen. Oder das fand ich immer ganz toll, Abenteuer und so.
Zu einer Gruppe.
Ja, so eine Gruppe, wo man so gemeinsam irgendwie was macht und durch die Wälder streift und irgendwie so, so gemeinsam zusammen irgendwie tolle Sachen macht. Aber zum Beispiel, ich wollte mit Fassbinder ans THT gehen, aber bin dann doch
Theater am Turm in Frankfurt
und bin dann aber doch kurz vorher abgesprungen, weil ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht meins, so wie der das macht, das Theater. Das hat mir nicht gefallen. Aber die Arbeit mit Peter Zadek, das war dann doch Familie. Also wir sind ja immer noch, wir Schauspieler, die wir jetzt noch übrig sind, wir werden immer weniger, weil leider immer mehr sterben. Wir sind die Zadek-Familie immer noch.
Ja, gehen wir mal zurück zur Familie, die du vorgefunden hast als Kind. Und die kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen. Deine Mutter war eine berühmte Schauspielerin, Ufa-Schauspielerin und Tänzerin ihrer Zeit, Margit Sümow. Und dein Vater war ein sehr gut beschäftigter, sehr erfolgreicher Filmkomponist, Willy Mattes. Der Tod deines Vaters jährt sich am 30. Juli zum 20. Mal. Er ist 2002, am 30.07.2002 in Salzburg verstorben. Er war ein Mann, der auch gewalttätig war. Die Rotweinflasche flog durch den Raum, so schreibst du, in die Richtung, wo deine Mutter stand.
Ja.
Konntest du ihm je verzeihen? Ich frage das, auch ich hatte einen gewalttätigen Vater und ich hätte große Hochachtung, wenn du einem gewalttätigen Vater verzeihen könntest. Ich konnte es nie.
Ich konnte das, ja.
Ja.
Sehr relativ bald. Naja, ich habe immer gedacht, wie gut, dass ich ohne den aufwachsen durfte.
Die Eltern ließen sich scheiden.
Genau, als ich 2 Jahre alt war.
Ja.
Und ich bin sozusagen, es gab dann nur eine kleine Phase meines Lebens, die reicht allerdings bis heute. Da war ich 4 Jahre alt, da hat mein Vater, meine Schwester und mich entführt.
Ja.
Und das war dann nicht so schön, weil ich war dann plötzlich ein halbes Jahr ohne Mutter.
Was war der Hintergrund der Entführung?
Also laut meiner Mutter wollte er meine Mutter einfach erpressen, wobei ich diese Erpressung nicht verstehe. Meine Mutter war damals auf Tournee mit Sarah Leander und hatte uns beide Kinder mit dem Kindermädchen in München gelassen, aber gut versorgt.
Ja.
Und es fehlte uns an nichts. Und mein Vater wollte, dass meine Mutter aufhört zu arbeiten, wobei ich das nicht verstehe. Ich verstehe den Sinn dahinter gar nicht. Weil er wollte ja auch nicht bezahlen, er wollte, dass sie schuldig geschieden wird. Ja, es ist so, das war ja damals noch, wenn man schuldig geschieden wird, dann muss der Mann nichts zahlen. Also ich meine, alles eigentlich
hanebüchen. Und schuld war die Frau dann, so ging es meiner Mutter, wenn sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachgekommen ist. Gemeint war Sexualität.
Ja, natürlich. Aber mein Vater hatte meine Mutter wegen einer anderen Frau verlassen. Das ist
eine Schönheitskönigin.
Ganz, genau, die Schönheitskönigin Christel Schaak. Also das war ganz eindeutig. Und er hat schon ganz schön viele schlimme Sachen mit meiner Mutter gemacht. Die möchte ich jetzt hier aber nicht ausbreiten. Nun, das war für mich eine dunkle Zeit da am Chiemsee mit 4 Jahren. Aber das habe ich ihm bald
verziehen. Du hast gerade den Namen Sarah Leander erwähnt und du hast auch Sarah Leander als Kind kennengelernt. Hat es dir diese Welt so einen Vorgeschmack gegeben auf die künstlerische Zukunft, die vor dir lag? Gab es da so etwas wie eine Initialzündung, dass du dir selber gesagt hast, so in die Richtung, da mache ich mal was?
Die Initialzündung war tatsächlich, waren die Partys meiner Mutter zu Hause, wo einfach viele KünstlerInnen waren, eben auch Sarah Leander, viele Tänzer und Tänzerinnen und die nachts immer so die Fotos meiner Mutter rausholt. Meine Mutter war ja wirklich wunderschön und es gab unglaublich schöne Fotos von ihr. Und dann haben sie ihre Platten aufgelegt mit ihrer Stimme und so. Und meine Mutter weckte mich nachts, wenn dann so viele Leute da waren, dann nahm sie mich immer da mit rein. Und das war so heimelig, so das war so erotisch und so, so zärtlich alles. Ich fand das so, also diese Mischung von Stimmen und Gesang und Fotos, und das hat mich, da habe ich dann irgendwann, ich glaube weinend, habe ich gesagt, ich möchte auch Schauspielerin werden. Und das habe ich damit verbunden.
Das heißt, deine Mutter konnte dir eine Geborgenheit geben.
Ja.
Und wenn im Nachbarraum dann, du bist eingeschlafen als kleines Mädchen, im Nachbarraum dann die Erwachsenen sich unterhalten haben, und das war, genau, das war ein schönes Gefühl.
Das war eigentlich das Geborgene. Das war das Diese Geborgene. Vielen Menschen, ja, waren das Geborgene. Ja. Dieses Raunen und der, auch der Geruch von Parfum und was auch immer, und diese vielen Stimmen. Und die haben natürlich meine Mutter auch sehr bewundert. Also meine Mutter war ja da sozusagen die Königin. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun.
Und sie hat einen zauberhaften Satz gesagt zu dir und deiner Schwester, wenn es zu spät wurde und ihr musstet am nächsten Morgen wieder zur Schule, dann hat sie gesagt, ihr müsst jetzt einfach schneller schlafen.
Ja, genau.
Das ist ein süßer Satz. Ja, ihr müsst schneller schlafen.
Ja, ja.
Du bist im Tegernsee geboren. Das hat mich am meisten verblüfft an deiner Vita. Ich hätte jeden Ort der Welt vermutet, aber nicht den Tegernsee. Gab es, als du so Teenager wurdest, du bist ja sehr früh vom Film, vom Theater entdeckt worden oder hast dich selber entdeckt vielleicht sogar, aber gab es nicht mal einen Beruf, mir fällt Elke Lang ein, eine Theaterschauspielerin, lange verstorben, und Elke Lang hat mir mal anvertraut, manchmal bedauert sie, Schauspielerin geworden zu sein, sie hätte gerne was mit den Händen gemacht, und da habe ich gefragt, was, und dann hat sie gesagt, ja, so Schreinerin oder irgendwas mit Leder, also Schuhmacherin. Gab es nicht einen Beruf, als du jung warst, der mal in Konkurrenz zum Schauspielerinnenberuf gestanden hat?
Nein.
Als Wunsch?
Nein, nie. Ich verstehe Elke Lang sehr gut, weil ich habe dieses Bedürfnis, auch mit den Händen was zu machen, aber das kann ich ja trotzdem tun. Das muss ich ja nicht unbedingt als Beruf ausüben. Das kann ich ja für mich zu Hause machen, oder ich kann es auch noch nebenher entwickeln. Ich finde, man kann als Schauspielerin sowieso ganz viel machen, oder als Künstlerin.
Ja.
Kannst du ja, ich meine, ich habe eine Zeit lang auf meinem Computer gemalt zum Beispiel, oder auf meinem iPad, oder ich sticke ja sehr gerne, und ich habe mit den Kindern immer viel gemalt, und ich würde auch gerne schreinern können, und wahnsinnig gerne würde ich nähen können, und ein bisschen kann ich nähen, aber das Nähhandwerk, das finde ich, also das bewundere ich über alle Maßen, das sage ich auch jedes Mal in jedem Theater, wo ich bin, in der Schneiderei sage ich, ich bewundere euch alle maßlos, das ist so eine hohe Kunst.
Du vermutest, dass dein Faible für das Sticken mit deinem ungarischen Blut, deiner ungarischen Vergangenheit zu tun hat. Deine Mutter war Ungarin. Und du stickst einen Paravent.
Ich sticke einen Paravent.
Das ist ein lebenslanges Werk, wenn ich richtig informiert bin.
Richtig. Ich muss sagen, ich habe auch bestimmt schon ein Jahr lang nicht mehr dran gestickt.
Ja. Wie lang ist er denn jetzt? Oder wie groß, wenn ich...
Na ja, der ist fast so groß wie ich. Ich bin ja nicht wahnsinnig groß. Ich bin 1,63. Ja. Sagen wir, der ist 1,60.
Ja.
Ist aber schmal, also vielleicht so 80 breit und 1,60 lang. Und davon soll es aber 4 Seiten geben. Jetzt ist aber die erste noch nicht mal fertig. Muss auch nie fertig werden.
Wenn man jetzt eine Allegorie versucht, auf der einen Seite, wie gehst du eine Rolle an, auf der anderen Seite, wie stickt man einen Paravent? Hast du eine sehr genaue Vorstellung, wie der Paravent auszusehen hat, wenn du jetzt dich vielleicht mal wieder dran setzt, oder lässt du dich da leiten von deinen Gefühlen, von deinen Stimmungen, und jetzt gefragt auf die Schauspielerei, hast du, wenn du eine Theaterrolle anlegst, eine sehr präzise Vorstellung, wie diese Figur sich entwickeln sollte, und setzt das im Idealfall gegenüber der Regie, gegenüber den Kollegen durch, oder lässt du dich da auch Hilde Domin, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug, also lässt du dich fallen?
Ich lasse mich gerne fallen, ja.
Ja.
Ja. Also ich habe natürlich schon eine bestimmte Vorstellung, aber die meistens entwickelt die sich dann tatsächlich in der Arbeit und mit den Kollegen und mit der Regie. Und ja, aber natürlich hat man, ich lese ja ein Buch, ich lese ja eine Rolle, und dann ist die ist ja in gewisser Weise ist die Rolle, die ist ja schon angelegt natürlich in dem, wie sie geschrieben ist, und das kann ich schon vorher erkennen, und dann denke ich mir, okay, das ist wohl eher eine resolute Person, oder die Varia im Kirschgarten, das ist ja die, die in der hinteren Reihe steht, die ist schüchtern und die traut sich nicht vor und ist so ein bisschen gläubig. damals hat Peter Zadek gesagt, es wird schwer für dich sein, weil sie so anders ist als du. Und ich dachte, hups, du kennst mich ja gar nicht. Du kennst ja diese stille Seite von mir nicht, diese schüchterne und die eigentlich gerne auch mal guckt, was ist eigentlich los und sich gar nicht so da rein drängt.
Das ist ja, glaube ich, für ein Publikum, was sich mit dem Schauspielerberuf oder dem Schauspielerinnenberuf nie beschäftigt hat, glaube ich, das größte Mirakel, das größte Wunder, dass auf der einen Seite eine Schauspielerin, Eva Mattes ist zu Besuch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, eine Schauspielerin wie Eva Mattes auf die Bühne des Schauspielhauses geht und 800 Menschen schauen zu, aber gleichzeitig es auch eine schüchterne, scheue Frau ist. Das geht für einen Menschen, der sich mit diesem Beruf nicht hat befassen wollen und müssen, meist nicht zusammen. Aber es ist so.
Ja, also, aber ich meine, wahrscheinlich kann sich jeder vorstellen, auf eine Bühne zu gehen, ist erstmal gar nicht so einfach und dass so viele Augen einen angucken. Und das überwindet man dann aber als Schauspieler.
Ja. Du hast mit sehr früh bereits gearbeitet, als wirklich junges Mädchen. Mir ist hier der Schauspieler Karl-Heinz Schroth aufgefallen, mit dem du gedreht hast. Du hast sehr früh bedeutende Schauspieler kennengelernt. Gab es da, ich frage erstmal nach den Stinkstiefeln, gab es da auch jemanden, wo du sagst, der hat mir so gar nicht geholfen oder die, das war furchtbar, habe ich ein bisschen gelitten, gab es sowas auch?
Ja, das gab es natürlich. Also es gab natürlich auch so sogenannte MeToo-Geschichten. Ja. Also gar nicht so mal, dass es jetzt irgendwie körperlich wurde, aber es gab schon Kollegen. Ich meine, mit 15 spielst du dann mit so einem irgendwie so tollen Kollegen und die sagen einfach, wie soll ich denn sagen, schlüpfrige Sachen zu dir. Ja. Das ist natürlich höchst unangenehm. Was soll ich da machen? Einer hat mir auch einmal eine Ohrfeige gegeben. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Also, keine Ahnung.
Aber der Wunsch, diesen Beruf auf einem hohen Niveau ausüben zu wollen, hat das alles überlagert. Alle teilweise Demütigungen, Verletzungen, das konnte dich nicht daran hindern, diesen Beruf auszuüben. Gab es eine bestimmte Rolle? Du hast Krötz gespielt, du hast mit Michael Verhoeven sehr früh Film gemacht. Du hast, wenn man das jetzt mal, wenn die Allegorie zum Fußball erlaubt ist, es mag ein bisschen oberflächlich klingen, du warst sehr früh Champions League. Du hast nie diesen Gang durch die Provinz gemacht, durch kleine Bühnen mittlerer Städte und so weiter. Gab es da so ein Gefühl mal bei dir, wo du dachtest, das ist jetzt ein Durchbruch? Also mit der Rolle habe ich mir selber der Kritik oder dem Publikum bewiesen, ja, jetzt habe ich, wie man als Schreiner sagt, das Brett habe ich durchbohrt.
Naja, einmal war das natürlich okay.
Michael Verhoeven.
Mit Michael Verhoeven, wo ich ja dann tatsächlich auch den Bundesfilmpreis bekam als beste Nachwuchsdarstellerin.
Und du hast es nicht geglaubt?
Nein, ich habe es nicht geglaubt. Meine Mutter hat mir die Zeitung morgens ans Bett gebracht und ich habe alle anderen Darsteller, Schauspielerinnen und Schauspieler gesehen, Hanna Schigula und wer da alles war, Gottfried John und so. Und dann habe ich gesagt, wie schön, wie toll, ach, ich freue mich für die. Ja. Und meine Mutter sagt, guck doch hin. Ja. Und dann habe ich erst mich gesehen. Und also das war das eine. Und das andere war sicherlich Stallerhof hier in Hamburg am Schauspielhaus, das Stück von Franz Xaver Krötz, das meine Theaterkarriere sozusagen begründet hat. Aber interessanterweise, also damals war ich 17 und bei OK war ich 15. Das hat mich trotzdem nicht, wie soll ich denn das sagen? Es hat mich weder eingebildet gemacht, noch habe ich gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Es war einfach es war ein großes Lob, es war eine Anerkennung, aber ich dachte, ja, aber es wurde dadurch nicht leichter. Es wird nicht leichter dadurch.
Man hat es nie geschafft.
Man hat den Beruf nie geschafft.
Nimmt, hat
Nein,
nie geschafft.
Im Grunde genommen fängt man immer wieder an. Natürlich hat man eine gewisse, ich möchte gar nicht Routine sagen, weil ich finde Routine eigentlich ganz schrecklich. Ich möchte schon immer wieder neu anfangen und neu mit meiner Neugier an die Rollen gehen oder auf die Bühne gehen und sagen, so jetzt bin ich hier und jetzt ist es und jetzt passiert es. Und da muss man immer wach sein, auch mit den Partnern zusammen, damit das nicht einschläft, sonst wird es ja auch langweilig.
Du hast ja gerade gesagt, dass du auch von Schauspielern Demütigung erfahren hast. Und in diesem Film, okay, ging es um eine Vergewaltigung. Also du hast die Figur gespielt, die Rolle gespielt einer Frau, die von mehreren Soldaten vergewaltigt worden ist. Und neben den so wunderbaren Schauspielern wie Friedrich von Thun und Hartmut Becker war auch Wolfgang Wolfi Fischer dabei. Und du zitierst ihn, dass er während der Probe, das sagt er wohl, Mai, ich freu mich auf die Vergewaltigung.
Genau.
Aber das hört man nicht gern.
Na doch, der Wolfi ist ja, das ist ja der Wolfi. Und vielleicht um seine eigene Scheu, der war am scheuesten von allen im Grunde genommen, um seine eigene Scheu zu überwinden, hat er auch immer gesagt, Mai, wie geht denn das überhaupt? Ja. Ich kann doch dir das nicht antun und so. Und für mich war das überhaupt gar kein Problem. Die waren alle so zauberhaft zu mir und so fürsorglich und so, ja, bei mir einfach. Und haben mich gepflegt und gehegt wie ein Schneeglöckchen.
Das war ein sehr politischer Film und der Michael Verhoeven hat dir gesagt, dieser Film sei eine Art Parabel auf das Massaker von My Lai in Vietnam, aber nach Bayern versetzt.
Ja.
Zitat Ende. Hast du eigentlich warst du dir der politischen Dimension dieses Films überhaupt bewusst, als ein sehr junges Mädchen vom Tegernsee, sag ich mal, bei allem Respekt?
Ja, eigentlich war ich mehr München-Leim. In Tegernsee bin ich ja nur geboren, aber in München-Leim bin ich aufgewachsen bis zu meinem 10. Lebensjahr. Ich war mir schon, mein Bewusstsein, mein politisches Bewusstsein erwachte sozusagen gerade. Mhm. Ich hatte ja, was die alle nicht wussten, auch bei Okay nicht, ich hatte schon einen Freund. Mhm. Ich war ja schon durchaus auch ganz schön frühreif.
Hattest dich bereits verliebt?
Ich hatte mich bereits verliebt in einen Studenten, der war 21.
Ja.
Und der fuhr mit mir nach Dachau ins Konzentrationslager und hat mir das alles gezeigt. Ja. Also ich bin da schon aufgewacht. Und ich habe allerdings, wenn ich im Fernsehen die Demonstrationen gesehen habe gegen Vietnam und auch, wo es ja dann auch oft wirklich so zu Gewalttätigkeiten kam, da habe ich geweint. Mhm. Und habe zu meiner Mutter gesagt, wieso, warum müssen die Menschen sich so schlagen und warum ist so viel Gewalt? Aber also da, das, ja.
Mein Eindruck war aber auch, dass du diese Welt, die du betreten hast, hast genießen können. Michael Verhoeven war schon damals mit Senta Berger verheiratet, die dann irgendwann am Set auch auftauchte von Okay. Und du schreibst sehr süß in deinem Buch, ich, die kleine Eva Mattes, lag jetzt in der Badewanne von Senta Berger und wurde liebevoll von ihr umsorgt. Ich schwebte auf Wolken.
Ja,
du hast das auch genossen.
Ja, aber dieses, natürlich habe ich das genossen. Ja. Ich habe ja Senta Berger verehrt und tue das bis heute. Mhm. Ich liebe diese beiden Menschen. Also Michael Verhoeven und Senta sind einfach, obwohl wir uns gar nicht oft sehen, aber die sind immer irgendwie da für mich so. Also Senta Berger in mir, ne?
Ja. Sie war auch Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Das Kapitel in deinem Buch schließt mit den Worten, ich wollte nicht in der Klatschpresse stehen, kein Star sein, nicht in der Münchner Bussi-Gesellschaft auftauchen. Das ist ja doch etwas, was, ja, es ist eigentlich schade, dass es dich auszeichnet, dass nicht mehrere Schauspielerinnen diesen Weg gehen, dass sie ihr Privatleben und den Glamour-Aspekt ein bisschen zurückfahren. Das war dir nie wichtig.
Nein, im Gegenteil. Das war das sozusagen, das war das Negativbeispiel, das ich durchaus von meiner Mutter hatte. Für meine Mutter war das sehr wichtig und für mich nie.
Hast du deine Mutter mal kritisiert in so einem Mutter-Tochter-Konflikt?
Hab ich,
hast du?
Ganz böse habe ich das gemacht.
Ja. Ja. Wie hat sie darauf reagiert?
Also sie war verzweifelt, weil sie... ich habe das ja öffentlich gemacht. Es gibt einen Film, Eva Mattes, Fragen an eine Mutter. Mutter.
Ja. Margit Symo. Hm.
Das war für sie ganz furchtbar, weil das Furchtbare für sie war, dass alle ihre Freunde gesagt haben, was hast du für eine schreckliche Tochter.
Aber sie hat sich dem ausgesetzt.
Sie hat sich dem ausgesetzt.
Das hat mich bewundert. Ja, fand ich bewunderungswürdig.
Finde ich auch.
Denn sie wusste ja in etwa, was auf sie zukam.
Ja, also ich habe sie schon überrascht, weil der Film war so nicht vorgesehen.
Ja.
Es war eigentlich so ein ganz herkömmliches Porträt vorgesehen. Und dann hat mich ein Freund aufgestachelt und hat gesagt, was machst du denn da für einen Kitsch?
Sie war eine Ungarin, sie war ein Star ihrer Zeit, sie war Ufa-Schauspielerin. Du schreibst auch sehr bewegend, den Abschied von ihr, als sie gestorben ist, wo du und deine Schwester, Eva Mattes ist zu Besuch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, was mich sehr freut, wo du und deine Schwester ihr habt die Gelegenheit gehabt, sich von ihr zu verabschieden.
Ja, das hatten
und
wir.
Hilft der Theaterberuf, der Beruf der Theaterschauspielerin, das ist ja Gegenwartskunst. Das heißt, nach der Derniere, nach der letzten Vorstellung, wenn man es nicht gesehen hat, kann man es vielleicht noch erzählt bekommen von jemandem, der drin war, aber es ist immer nur der Augenblick. Hat das denn dein Verhältnis zum Leben geprägt, zum Beispiel zum Abschied von der Mutter, dass alles nur jetzt ist?
Tja, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Aber also ich kann nur sagen, dass ich eine Zeit lang zum Tod ein sehr gutes Verhältnis hatte. Hatte, muss ich sagen, weil jetzt ist es nicht mehr so gut. Das lag schon daran, dass ich zu diesem Zeitpunkt viel meditiert habe. Ich habe 4 Jahre lang jeden Tag meditiert und so Seminare auch gemacht. Und das Seminar über den Tod war mein Lieblingsseminar, weil das auf einmal mir gesagt wird, okay, ich bin ja gar nicht das erste Mal auf der Welt und war eh schon ganz oft da und komme auch wieder, wenn ich so. Das hat mich auf einmal so getröstet. Und das ist ja auch sicher ein Trost. Übrigens sagt Marlene Dietrich, dass sie hat daran nicht geglaubt. Aber sie versteht, dass das ein Trost ist für Menschen. Und für mich war das lange Zeit ein Trost.
Wir wollen gleich ein bisschen über Marlene Dietrich sprechen, aber wir hören vorher Musik und es ist guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Seit 95 Sendungen, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute If Not For You. So, Rod Stewart hat gesungen für Eva Mattes, If Not For You. Wir wollten ein bisschen über Marlene Dietrich sprechen. Das ist eine Frau, die dir sehr nah ist, der du auf der Bühne ein Denkmal setzt. Zunächst, ist dir die Marlene Dietrich je begegnet?
Nein, ist mir nicht begegnet. Ich habe aber mal mit ihr telefoniert.
Ja, du wolltest sie gewinnen für eine Friedensinitiative, glaube ich.
Genau, Künstler für den Frieden. Wir haben damals 3 große Konzerte organisiert, Dortmund, Bochum und Hamburg. Und für eins dieser Konzerte wollte ich Marlene Dietrich gewinnen und rief sie an.
Ja. Wir reden von den 80er Jahren.
Genau.
Und sie hat gesagt, hier ist nur das Dienstmädchen.
Ja, genau. Hier ist das Dienstmädchen, hat sie gesagt, mit ihrer wunderschönen Stimme. Ja. Und das habe ich ihr natürlich überhaupt nicht geglaubt. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und wollte sie einladen, doch noch einmal zu singen auf einem Friedenskonzert. Sie, die doch so eingetreten ist.
Ja.
Für den Frieden, gegen die Nazis, ja, während des Zweiten Weltkriegs, sich so unglaublich engagiert hat, wofür sie wirklich meine allergrößte Bewunderung hat. Naja, sie hat gesagt, sie tritt nicht mehr auf und irgendwann hat sie dann auch aufgehängt. Und
das wundert mich, denn sie hat ihre Tochter Maria Riva erzählt, sie hat Telefonrechnungen gehabt über $3,000 monatlich. Sie hat mit der ganzen Welt telefoniert. Sie hat sich, wenn ich das richtig sehe, im Grunde verabschiedet von der Welt. Ne? Sie hat aus ihrer Pariser Wohnung mit allen Menschen Kontakt aufgenommen, aber wollte sich ihnen nicht mehr zeigen.
Ja, ne, da blieb ja quasi nur noch das Telefon,
ja,
so die Stimme und das Gespräch. Und das fand wohl auch vorwiegend nachts statt. Ich hatte ihre Nummer ja auch von einem Freund, der sie einfach irgendwann mal angerufen hat nachts und fand ihre Nummer im Telefonbuch. Und der hat ganz oft mit ihr telefoniert, manchmal stundenlang.
Sie hat viele Erinnerungen in Versform geschrieben. Erinnerungen an Männer, an Frauen, an Kollegen, an Mitstreiter. Sei es Jean Gabin, sei es Richard Burton, sei es Charlie Chaplin, Erich Maria Remarque, Judy Garland. Wenn ich das richtig sehe, hast du diese Texte auch auf die Bühne gebracht.
Ja, ich habe einen Abend gemacht zusammen mit Irmgard Schleyer, mit der ich seit 30 Jahren solche Art von Abende mache, also musikalisch-literarische Abende, die diese Programme für mich zusammenstellt. Und sie fand dieses Buch, von dem du gerade gesprochen hast, Nachtgedanken.
Ja.
Das sind eben ja kleine Preziosen, die sie geschrieben hat über die Menschen, die ihr Leben begleitet haben und die in ihrem Leben wichtig waren und die ihre liebsten Freunde waren.
Von den Verstorbenen, du hast es vorhin angesprochen, dass aus der Zadek-Familie viele verstorben sind. Gibt es eine Person, die wir kennen, also einen Kollegen, eine Kollegin, wo du wirklich sagst, diese Person, diese Kollegin, diesen Kollegen vermisse ich fast täglich?
Also fast täglich ist nein, weil wir ja auch als all diese Kollegen, Kolleginnen noch lebten, wir nicht täglich zusammen waren. Aber natürlich vermisse ich Peter Zadek. Mhm. Ich vermisse auch Ulrich Wildgruber, obwohl es nicht immer leicht war mit ihm. Oder Hermann Lause. Und jetzt vermisse ich Uwe Bohm.
Ja.
So, also klar.
Wenn du, deine Kinder sind erwachsen, aber wenn du jetzt jüngere Kolleginnen, Kollegen kennenlernst, kannst du ihnen schlecht etwas zeigen aus deiner Theaterzeit vor 20, 30 Jahren, weil sie schlicht noch gar nicht in der Lage waren, ins Theater zu gehen. Aber du kannst ihnen alte Filme zeigen.
Ja.
Und das ist der große Vorteil vom Film. Und ein Film, der für mich der wichtigste Film war, als ich jung war, und ich würde sogar so weit gehen, das war der Film, der, als ich den in Kassel gesehen habe im Kino, das war der Film, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde Filmproduzent, das war der Film Supermarkt.
Ha.
Von Roland Klick und es ist eine Ironie des Schicksals, als ich auf der Hochschule für Fernsehen und Film, HFF in München war Roland Klick mein Lehrer.
Ach, wie gut.
Was mich sehr gefreut hat. Und das, was mich interessiert ist, dieser Film Supermarkt, der in Hamburg spielte und ein Milieufilm war. Roland Klick hat ganz anders gearbeitet als viele andere Regisseure. Und zwar, er hat beispielsweise, der Protagonist dieses Films Supermarkt war ein Laiendarsteller. Du musstest auf St. Pauli spielen, eine Prostituierte. Aber der Set war nicht abgesperrt, sondern du musstest spielen mit versteckter Kamera, mit Männern, die auf der Reeperbahn zufällig vorbeigingen und musstest das in dein Spiel einbeziehen.
Die Aufgabe war, ich sollte mit einem Teller Spaghetti aus einer Kneipe kommen und betrunken sein und Am besten wäre es, sagte Roland Klick, wenn um dich herum eine Traube entsteht von Menschen, ja, die sowieso gerade auf der Reeperbahn flanieren.
Ja.
So, nachts. Und dann habe ich gedacht, also ich war damals, was war ich, war 18, ich war schon am Schauspielhaus, aber ich dachte, das ist eine Aufgabe, das kann ich nicht. Hm. Das habe ich ihm aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, okay, gut. Aha. So, dann habe ich mich in diese Kneipe zurückgezogen, die für uns angemietet war. Da war nur der zweite Aufnahmeleiter und der Maskenbildner. Und ich habe zu denen gesagt, gebt mir mal ein Glas Dornkart. Und da haben die mir so ein Wasserglas voll Dornkart gebracht und das habe ich ex ausgetrunken.
Ja.
Und ich habe auch vorher gesagt, es ist meine Verantwortung und ich mache das jetzt, weil anders weiß ich nicht, wie das gehen soll. Ja. Und nach irgendwie 5 Minuten habe ich gesagt, kannst du mal fragen, ob die jetzt so weit sind, weil ich kann jetzt gar nicht mehr stehen. Und dann waren die Gott sei Dank so weit draußen. Dann haben die beiden, der Maskenbildner und der Aufnahmeleiter, mich rechts und links genommen und haben mich hinter die Tür gestellt, haben mir den Teller Spaghetti in die Hand gegeben, haben die Tür aufgemacht. Ich musste 3 Treppen runtergehen und bin der Länge nach auf die Reeperbahn geflogen. Also eine Bauchlandung gemacht. Spaghetti flogen vor mir her. Ich guckte nach oben und es stand eine Traube von Menschen um mich herum.
Ja.
Und ich dachte in meinem Suff, ich war volltrunken, das hat ja schon mal funktioniert.
Ja.
Also ich war trotzdem noch da. In meinem Hinterkopf lief ein Band, Eva Mattes Schauspielhaus. Irgendwie, das hat mich so gehalten. Und ansonsten habe ich mich verkauft für 500 Mark an die Matrosen, die da standen, in weißen Matrosenanzügen. Und es war unglaublich. Dann kam ein Schäferhund und dann kamen tatsächlich 2 oder 3 Luden, na, wie heißen die?
Zuhälter.
Zuhälter, danke. Die tatsächlich engagiert waren, aber auch, das waren echte Zuhälter. Die haben mich dann wieder reingezerrt in dieses ganze Ding und der Jost Vacano hat das einfach mit seiner versteckten Kamera ganz wunderbar aufgenommen. Ja. Das ist wie so eine Fellini-Szene.
Das war ohnehin ein hochbesetzter Film, Jost Vacano Kamera. Ich glaube, Michael Rehberg hat mitgespielt.
Ja.
Du warst dabei, es war ein wichtiger Film und vor allen Dingen jetzt eine kleine Überraschung, die Filmmusik, im Abspann steht Filmmusik Marius West und hinter Marius West, Sie mögen es ahnen, verbirgt sich Marius Müller-Westernhagen, der damals noch gänzlich unbekannt war. Ich glaube, seine erste LP, die da hieß Das erste Mal, war noch nicht draußen. Und wir hören uns mal rein, der Titelsong hieß Celebration und aus dem Film Supermarkt von Roland Klick.
Let's pretend we're loving, there's no time to lose. Soon's gonna drift me out of town. Loving's ever been an obvious dream to choose. Heartbeats always counting down. You know I want my celebration, baby, before I die.
Marius Müller-Westernhagen sang Celebration aus dem Film Supermarkt von Roland Klick aus den späten 70er Jahren und Eva Mattes ist zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Werner Herzog, um einen anderen Regisseur, Filmregisseur zu nennen, wenn es Fernsehen wäre, meine Damen und Herren, Eva Mattes reißt die Hände hoch und lehnt sich zurück. Er war ein Ereignis, in jeder Hinsicht, glaube ich.
Ja, schon.
Ja. Ihr habt ein gemeinsames Kind?
Ja, er rief mich übrigens zum Muttertag gerade an. Netterweise.
Werner Herzog.
Macht er das, ja.
Das ist aber nett.
Alle 10 Jahre fällt ihm das plötzlich ein und dann ruft er mich an und gratuliert mir, wie toll ich das gemacht habe mit unserer Tochter.
Ja. Erika Pluha, die zu Gast war bei meiner Burkhardts Frauengeschichten, Erika Pluha sagte mal, sie hat schon beeindruckende Männer kennengelernt, ja, aber dass die eigentliche Leistung ist, diese alle auch überlebt zu haben. Zitat Ende Erika Plua. Ich glaube, das ist ein Satz, ich merke es an deinem herzhaften Lachen, den du unterschreiben könntest.
Ja, den Satz finde ich wirklich gelungen.
Ja. Du hast ein großes Verhältnis zu Träumen. Also wenn du führst auch ein Traumtagebuch. Wie darf ich mir das vorstellen? Hast du immer einen Schreibblock am Bett liegen mit einem Bleistift und notierst dann? Und ja, weißt du denn morgens auch, was du geträumt hast?
Manchmal ja, oder ich wache eben mitten in der Nacht mit einem Traum auf und dann allerdings bewerte ich ihn manchmal, was ja nicht so toll ist, weil dann denke ich, so toll ist der Traum, muss ich mir nicht aufschreiben, oder ich denke, den weiß ich morgens auch noch und dann weiß ich ihn nicht mehr. Also es ist schon gut, wenn ich es sofort aufschreibe. Aber natürlich schreibe ich nicht jeden Traum auf. Ich schreibe schon nur die Träume auf, die mir was sagen, die mir was geben, die tatsächlich ein Bildnis geben von meinem Leben, eine Auskunft auch durchaus.
Ja, und Träume sind ja eine sehr private, intime Geschichte und ich würde das deshalb auch nicht fragen, wenn du es nicht selber thematisiert hättest. Erlebst du denn eine Entwicklungsgeschichte, eine dramaturgische Entwicklungsgeschichte bei deinen Träumen? Anders gefragt, hast du vor 10 Jahren ein anderes Traumrepertoire gehabt als heute?
Nein, das Traumrepertoire ist eigentlich, also im besten Fall sind es tatsächlich Erklärungen. Hm. Also ich kann sagen, dass ich zweimal von einem Menschen geträumt habe, der mir sehr, sehr, sehr nah ist. Und zweimal hat mir dieser Traum, also beide Träume, haben mir gesagt, dieser Mensch kann auf sich Acht geben, der sorgt für sich, mach dir keine Sorgen, der kann das. So, sowas finde ich, das sind mir die Träume, die mir wichtig sind, für die ich dankbar bin, die ich aufschreibe.
Aber das ist ja fast, ein bisschen Gänsehaut habe ich eben bekommen, das ist ja fast kein Traum, sondern es ist ja fast eine Kontaktaufnahme mit einer anderen Welt.
Ja, man kann ja auch, also ich kann schon, wenn ich abends ins Bett gehe, gelingt es mir manchmal, wenn ich ein Problem habe, das ich nicht so richtig knacken kann, dass ich dann sage, bitte, ich möchte das träumen.
Ja.
So, und wenn dann, und das funktioniert manchmal.
Das heißt, du verlagerst ein Problem in die Traumwelt, damit das Problem erträglich wird.
Genau, erträglich wird oder auch sichtbar wird.
Ja.
Also, dass die Lösung oder das, was dahinter steht, sichtbar wird.
Ja.
Ich schlafe ja auch wahnsinnig gerne, weil das ist für mich überhaupt keine vergeudete Zeit. Und je mehr ich träume, auch wenn es schreckliche Träume sind, gibt ja auch Albträume manchmal, so Träume, wo ich denke, Gottes Willen, gut, dass ich aufgewacht bin. Aber auch dafür bin ich dankbar.
Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, war der Satz von Rainer Werner Fassbinder. Das trifft auf dich nicht so. Du schläfst gern.
Ja, ich schlafe wahnsinnig gerne.
Ja. Ein anderer Satz, den ich sehr mag, wir haben, bevor das Gespräch begann, kurz drüber gesprochen, Lotti Huber, eine wunderbare Frau, eine wunderbare Schauspielerin, Diseuse, wie sie selber sagte, sie sei eine Diseuse, hat mal gesagt, wenn ich sterbe, dann ziehe ich mich zurück.
Ja. Ja.
Gibt es eine Vorstellung von dir, dass du sagst, ich habe jetzt so viel Theaterrollen gespielt, so viel Filme, ich habe jetzt doch noch mal künstlerisch, meine ich, auf was ganz anderes Lust. Ich möchte jetzt Malerin in Simbabwe werden oder...
Nein.
Nein?
Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Ich liebe Blumen. Deswegen wahrscheinlich auch die Stickerei. Also ich sticke ja auch viel Blumen, auch anderes, aber natürlich ist es meistens irgendwie blumig. Und ich liebe es, Blumen zu pflanzen, auszusehen.
Du bist Gärtnerin, du bist gerne Gärtnerin.
Ja, und das zu sehen, was dann kommt und wie die wachsen. Im Moment kann man zuschauen, wie die Pflanzen wachsen.
Ja, wir nehmen dieses Gespräch im Mai auf.
Ja.
Es ist draußen Frühling und der Frühling. Ich glaube, auch deshalb wirst du nie einen Beruf finden, der im Wettbewerb stehen kann zu dem Beruf der Schauspielerin, weil ich habe das Gefühl, auch im Privatleben hast du großen Spaß am Erfinden. Es gibt eine zauberhafte Geschichte in deinem Buch, Wir können nicht alle wie Bertha sein, dass du beschreibst, dass du mal im BE, am Berliner Ensemble in der Kantine gesessen hast und Thorsten Weckerlin, der Regieassistent von Peter Zadek, dem hast du einfach gesagt, hier ist eine Frau, das ist meine älteste Tochter. Ja. Das hast du in dem Moment einfach erfunden. Ja, die habest du von einem Kolumbianer bekommen, als du sehr jung warst, aber fühltest dich zu jung. Und der arme Thorsten Weckerlin hat gesagt, wo kommt denn das Kind plötzlich her?
Ja, ja, genau.
Du hast Spaß an solchen
Geschichten. Ich habe Spaß an solchen Sachen, weil sie sah Gisella, heißt sie, sie sieht eigentlich unserer Familie halt einfach auch sehr ähnlich. Die passte genau in das Bild rein. Mhm. Und die war plötzlich da und dann habe ich gesagt, ja, Gisella ist jetzt aus Kolumbien zu uns gekommen. Das ist meine älteste Tochter, die habe ich mit 19 gekriegt. Damals konnte ich nicht sie aufziehen, also hat der Vater sie mitgenommen. Und wir haben aber doch einige Urlaube auch in Kolumbien verbracht mit ihr. Oder sie war auch mal da im Urlaub, aber jetzt ist sie ganz da.
Alles erfunden.
Das war eine Freundin von uns, beziehungsweise war sie damals das Kindermädchen meines Sohnes. Sie hat bei uns gewohnt und sie saß lächelnd dabei. Sie fand die Geschichte auch ganz toll.
Aber ihr habt euch nicht vorher abgesprochen.
Nein.
Aber diese rege Fantasie, ich meine, eine große Rolle in deinem Leben spielt auch Astrid Lindgren. Deine Mutter ist später nach Schweden gezogen. Du hast immer eine starke Beziehung zu Schweden selber auch, glaube ich, gehabt. Und du hast Astrid Lindgren auch persönlich kennengelernt.
Ich habe sie persönlich kennengelernt mal. Da war sie in Lübeck und auf einem Kinderfilmfest. Und ich wollte sie einladen zum Internationalen Festival der Frauen, das ich übrigens auch mit Irmgard Schleyer zusammen mitgeleitet habe. Und da wollten wir sie einladen. Und da habe ich sie besucht, zusammen mit meiner Tochter. Sie war damals, glaube ich, 8, meine Tochter. Ich war unglaublich schüchtern bei Astrid Lindgren. Also so, dass ich mich eigentlich heute dafür ein bisschen schäme. So schüchtern war ich, so beeindruckt.
Wann ist sie dir schon als kleines Kind als Autorin über den Weg
gelaufen? Ja, Mutter hat mir, glaube ich, die erste deutsche Ausgabe von Pippi Langstrumpf geschenkt. Ja,
deren Stimme du warst.
Deren Stimme ich später wurde, genau, in der Fernsehserie. Mhm. Und ich kannte Pippi Langstrumpf, ich habe Pippi Langstrumpf gelesen als Kind, fand aber... Komischerweise hat mich manches an Pippi Langstrumpf gestört, weil ich mochte gerne Ordnung. Wahrscheinlich, weil es bei uns zu Hause nicht so ordentlich war. Meine Mutter war ja auch Künstlerin, Schauspielerin und da ging alles irgendwie durcheinander und so. Aber Kinder lieben ja Ordnung auch, ne? In gewisser Weise. Und ich habe dann später durch die Synchronisation diese Pippi Langstrumpf unglaublich geliebt. Das heißt auch natürlich dann auch die Schauspielerin. Inga Nilsson. Und Astrid Lindgren habe ich vor allem entdeckt, indem ich die Bücher meinen Kindern vorgelesen habe.
Ja, sie hat dieses Tagebücher geschrieben, im Zweiten Weltkrieg, zwischen 1939 und 1945. Und es gibt diese wunderbaren Titel dieser Tagebücher, Die Menschheit hat den Verstand verloren, was ja, wie mir scheint, einen aktuellen Bezug zu Russland oder zu Putin geben.
Die Menschheit hat den Verstand verloren. Das war das Erste, was sie überhaupt eigentlich geschrieben hat, ihr Tagebuch. Sie hat jeden Tag mit Beginn des Zweiten Weltkriegs Tagebuch geführt und unglaublich empathisch auch berichtet über diesen Krieg. Also sie hatte immer im Bewusstsein, wie gut es ihr ging und wie es den Schweden überhaupt ging. Und das hat sie immer mit erwähnt, auch wie selbst deutsche Soldaten ihr Leid tun, weil sie sagt, es können nicht alle Nazis sein, das kann gar nicht sein. Und daraus haben wir auch einen Abend gemacht mit vielen schönen Liedern und eben diesen Texten. Ich habe immer an Astrid Lindgren bewundert, wie sie, also erstens, wie wunderbar sie schreibt und wie kindgerecht sie aber das, also Faschismus vermitteln kann in Mio, mein Mio oder in, wie heißt dieses andere, Brüder Löwenherz. Und das fand ich immer, das hat mich immer sehr beeindruckt und sehr, sehr berührt.
Eva Mattes ist zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Zwei abschließende Fragen, liebe Eva. Die eine ist, du bist jetzt eine Weile dabei im Theaterbetrieb und im Film- und im Fernsehbetrieb, ich sage das mal so. Was ist die wesentliche Veränderung, die der Beruf der Schauspielerin hat erleben müssen, hat erleben dürfen? Hat sich da überhaupt was verändert?
Schwer zu sagen. Also im Theater verändert sich schon
der Ton
hat sich gewaltig was verändert, ja, also sowohl in der Art, wie man spielt oder wie, welche, es werden ja kaum mehr Stücke gespielt, sondern es werden Romane zu Stücken gemacht. Viele Schauspieler sprechen gemeinsam. Also es ist alles ein bisschen anders, aber trotzdem steht man auf der Bühne und spielt.
Du sagst aber auch, die toxische Männlichkeit eines Peter Zadek, der würde heute nach einer Spielzeit gefeuert.
Wahrscheinlich. Ja.
Also das hat sich, das zwischen Mann und Frau.
Ja. Das hat sich verändert.
Verhältnis hat sich verändert.
Das hat sich verändert und das ist gut. Also das ist ein anderer Ton. Man geht anders miteinander um, achtsamer, vorsichtiger. Ich meine, Peter Zadek hat nie gebrüllt, hat nie geschrien, aber er hat schon auch ganz schöne Gemeinheiten ausgeteilt.
Du hast mal eine Hospitantin verteidigt, die er ungerecht behandelt hat und er musste wirklich hart arbeiten, bis du ihm verziehen hast.
Ja. Da habe ich dann allerdings auch geschrien, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte, wie er mit ihr umgegangen ist. Und dann habe ich einfach 3 Wochen nicht mehr mit ihm geredet und auch er konnte mich auch nicht mehr sehen, weil wir da, das war Hamlet in Hamme in Bochum, da konnten wir ja von 3 Seiten, konnten die Zuschauer zuschauen.
Ich war einer von ihnen. Ja.
Also habe ich mich immer während der Probenzeit dieser letzten 3 Wochen mein Gesicht abgewendet von Peter Zadek und das musste er 3 Wochen lang aushalten, bis er dann nach der Premiere sagte, vor mir kniete und sagte, wann hörst du endlich damit auf? Und ich sagte, jetzt. Und alles war gut.
Hamlet in Hamme, das in Bochum mit Ilse Ritter und Ulrich Wildgruber und Eva Mattes und eine großartige Inszenierung. Unvergesslich. Und die zweite Frage, die wirklich abschließende Frage, wir kennen uns nicht, liebe Eva Mattes. Wir haben uns 2-mal getroffen, einmal im Zuge der Talkshow und einmal jetzt bei diesem Gespräch hier in Hamburg. Aber man hat, auch wenn man sich nicht kennt, ja doch ein Gefühl. Und mein Gefühl ist, mein Eindruck ist, du bist ein Mensch, der um Zuversicht und Optimismus bemüht ist.
Ja, ich würde sagen, das ist in mir drin.
Wo kommt die Kraft, die Energie her? Weil wenn man, was der Podcast Zuhörer, die Podcast-Zuhörerin nicht sieht, du lächelst häufig, du lächelst auch dann, wenn du ernstere Themen wählst. Wo mag dieser Keim für Zuversicht und Optimismus herkommen? Bist du beispielsweise religiös oder gläubig oder einfach am Leben interessiert?
Ich bin nicht wirklich religiös. Ich möchte, dass es uns gut geht. Ich kann... Ein kleines Beispiel. Ich habe mal im grauen November in meiner Straße in Berlin bin ich gegangen und es kam mir ein Mensch entgegen, ein Mann entgegen und der sah so furchtbar traurig aus und ich habe den angelächelt. Über sowas denke ich nicht nach, ich habe den angelächelt und der ging vorbei und ich ging auch weiter und auf einmal höre ich von hinten, danke.
Ja.
Der hat sich umgedreht, das Lächeln hat gewirkt. Es hat ihm tatsächlich was gegeben. Und darum geht es mir ganz viel.
Ich würde dich bitten, liebe Eva Mattes, an drehfreien Tagen oder wenn du nicht auf einer Theaterbühne stehst, dass du häufig Hamburger Straßen entlang läufst, weil der Bedarf an lächelnden Menschen erscheint mir in dieser sehr schönen Stadt Hamburg, erscheint mir sehr groß zu sein. Liebe Eva Mattes war zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Liebe Eva, schön, dass du die Einladung angenommen hast und extra aus Berlin gekommen bist nach Hamburg für dieses Gespräch. Es ehrt mich, es berührt mich. Vielen Dank.
Sehr gerne, Hubertus. Sehr gerne.
Maya Burkhardts Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.